Diese Folge wird präsentiert von Remco. SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK-TV-Podcast. Wir sind zurück im Studio. Nikolaus ist zurück aus dem Urlaub. Und schön hier mal wieder eine Folge aufzunehmen und ein bisschen zu quatschen.
Ja, Urlaub ist schon lange her, ne? Eine Woche ist ja auch sehr kurz, aber egal, freue mich wieder hier zu sein. Es gibt ja viele spannende Themen. Wir waren unterwegs und vielleicht erzählst du erstmal, wo du warst.
Ja, ganz genau. Ich war im Süden Deutschlands unterwegs, in Metzingen, wie ich da dann erfahren habe, der Geburts- und Heimatstadt von Hugo Boss. Und in Metzingen gab es einiges zu sehen. Ich war in der Motor World und da hatte Bosch Power Tools eine, ja, man muss sagen, eine große Veranstaltung. Also als ich da war, war Presse geladen, da waren wir da mit 30 Leuten, haben uns das alles vorab quasi angeguckt, bevor es losgeht. Bosch hat viele, viele neue Tools, neue Werkzeuge dort präsentiert. Da wird jetzt auch einiges kommen, wollen so ein bisschen die verschiedenen Branchen angehen, haben jetzt eine ganz neue Sparte, ein neues Segment aufgemacht, Extreme. Wie Sie gesagt haben, mit dem Handwerker zusammen entwickelt, dass der Handwerker einfach nicht mehr suchen muss, welches Tool brauche ich denn jetzt, sondern einfach die leistungsfähigsten Tools da drunter quasi vermarktet. Mega interessant, was da geboten wurde, was da gemacht wurde. Man konnte auch selbst mal die Tools ausprobieren, also selbst mal was verpressen und mit dem Bohrhammer in einen riesen Betonblock hämmern und mit einer Säge da hantieren. Also es ist schon wirklich, wirklich cool gewesen, wirklich beeindruckend, was diese Akkutechnik da eben auch kann. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet, als wir Bosch Power Tools vorgestellt haben, als wir auf der Bau waren. Diese 18-Volt-Akkus, was die mittlerweile können, was die eben auch in einem Bohrhammer können, ist wirklich beeindruckend und da lässt sich einiges machen.
Ja, ich war mehr oder weniger etwas näher unterwegs in der Branche. Es gibt ja die Initiative, das Format 80 Sekunden bauen. Wir haben schon mal darüber berichtet, damals in Berlin, jetzt war man zu Gast in Ratingen und die Initiative heißt ja 8 Sekunden Neues bauen eigentlich. War auch ein bisschen nicht irritierend, aber schon zu hinterfragen, denn hier ging es ganz klar um Wohnen im Bestand, gerade auch in Quartieren. Interessant war einfach zu erfahren, was ist denn überhaupt ein Quartier, wie wird das definiert, und man war sich relativ schnell wohl einig, ein Quartier sind auch schon zwei Häuser oder zwei Wohneinheiten, wie auch immer, die sich einfach zusammenfinden, um energetische Lösungen zu erarbeiten, die dann natürlich klimafreundlicher, klimaneutral im besten Falle sind und auf der anderen Seite aber auch dazu führen, dass man, ich sag mal, ja, jede mögliche Effizienz hebt. Ne? Das wurde auch deutlich. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten, um es auch ganz kurz zusammenzufassen. Die Technik gibt's. Also es gibt kaum eine Herausforderung oder Aufgabe, die nicht lösbar wäre in dem Sinne der erneuerbaren Energien. Und man hat aber auch dort das Gefühl gehabt, ich habe es ja letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, dass in Deutschland oft so, ich mache mein Ding und wenn die Fehler passieren, dann muss ich gucken, dass sie nicht bei mir passiert sind, sondern woanders. Und auch dort gilt halt das Thema Netzwerken und Zusammenarbeit. Und auch da zeigt die Initiative eigentlich, wo Potenziale liegen, die Leute zusammenzubringen. Da waren kommunale, also Vertreter von Kommunen, um so sagen, die jetzt mit Nahfernwärmenetzen da ihre Hausaufgaben noch zu erledigen haben oder vielleicht schon erledigt haben. Natürlich sind so Themen wie Anschlusszwang und. Jeder kennt die ganzen Begrifflichkeiten in dem Zusammenhang. Aber spannend war dann wirklich am Ende zu hören, waren auch ein paar Start-ups geladen, was glaube ich bei Mitsubishi auch hoch angesehen ist, dass es darum geht, Lösungen auch quer zu denken und denen da eine Chance zu geben. Denn bis sowas dann wirtschaftlich tragfähig ist, dauert eine Zeit, das wurde auch nochmal klar. Und aber jemanden zu finden, der jetzt 5-10 Jahre erstmal investiert, bis sowas wirtschaftlich ist, aus so einem Start-up heraus, das ist halt nur ein kleiner Prozentsatz, der das überlebt. Und deshalb sind solche Initiativen und Vorstellrunden bei solchen Netzwerkveranstaltungen auch ganz gut. War spannend, wie gesagt, hat auch Spaß gemacht und das bringt uns ja auch immer wieder auf Themen, die wir dann bei SHK-TV auch weitertragen können.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass so groß gedacht wird bei diesen Veranstaltungen, diesen Netzwerkveranstaltungen mit Startups, mit Leuten aus der Politik, mit der Industrie, die ja alle zusammen dann quasi das Ganze prägen und machen. Also ich glaube, das ist dann der richtige Weg, ist dann die Frage, wie lange es dauert, wann das Ganze dann Früchte trägt und wie es dann passiert. Aber weil du das Thema neues Bauen quasi angesprochen hast, das Statistische Bundesamt hat ja jetzt die neuen Zahlen für Baugenehmigungen bis Juli, beziehungsweise vor allem im Juli diesen Jahres veröffentlicht. Und da gibt es ja, also für mich auf jeden Fall, Überraschungen.
Ja, absolut. Also eine Zahl von plus 30%, die da einem ins Auge springt, glaube ich, haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Wir haben ja immer wieder gesagt, noch mal schauen, ob es jetzt nachhaltig ist und so weiter. Aber das ist natürlich eine tolle Zahl, wenn jetzt im Juli-Vergleich plus 30%, und das entspricht immerhin 22.100 Wohnungen, die da angefragt sind oder genehmigt wurden, muss man jetzt schon sagen. Und das ist natürlich eine gute Zahl. Man darf immer noch sagen, aber dass das natürlich von dem Niveau ausgeht, auf dem man sich bewegt. Aber immerhin sind damit jetzt von Januar bis Juli 131.800, wir nehmen es mal ganz genau, Wohnungen genehmigt worden, was ja auch ein positives Signal ist. 6,6% mehr zum Vorjahreszeitraum in dem Bereich, und muss aber auch sagen, Einfamilienhäuser mit plus 15 und Mehrfamilienhäuser mit 5,6% plus sind da zu nennen. Bei Zweifamilienhäusern, warum auch immer, bleibt es bei einer negativen Tendenz. Gute 6%, knapp 7% ist da der Rückwärtstrend zu nennen. Aber nochmal in Summe, so kann es weitergehen. Und dann kann man auch sagen, die Neubauwirtschaft, so muss man es ja sagen, kann auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung schöpfen.
Auf jeden Fall, und das ist es ja, auch wenn wir hier so ein bisschen mit den Zahlen jonglieren und die Zahlen ja dann immer wieder bringen, es ist ja dann einfach ein positives Signal, was dann, das ist ja dann quasi der Anfang, die Baugenehmigungen müssen ja erstmal da sein, damit gebaut werden kann, damit unsere Branche dann auch ihre Produkte einbauen kann und da dann Früchte trägt, deshalb auf jeden Fall ein positives Signal. Das dauert natürlich dann alles, aber für die gesamte Baubranche und die Bauwirtschaft ist das auf jeden Fall schon mal gut, dass es da wieder bergauf geht.
Ja, apropos positive Meldungen, kann man ja auch sagen, da warst du ja letztes Jahr, glaube ich, auch richtig involviert und unterwegs, aber nach Dänemark, glaube ich, war es ja diesmal, haben wir es nicht geschafft, aber nichtsdestotrotz wollen wir nicht hier verschweigen, wie die Ergebnisse waren bei den Euroskills der Handwerker.
Ganz genau, die Europameisterschaft der Berufe, wie es ja so schön heißt, hatten wir, glaube ich, vorletzte Woche im Podcast auch angesprochen. Es gab über 580 Teilnehmer aus über 30 Nationen, also wirklich ganz Europa war da vertreten, hat in 38 Disziplinen ihr Können gezeigt, und da musste man dann eben verschiedenste Herausforderungen in den jeweiligen Berufen erfüllen, und da ging es wirklich von den klassischen Berufen wie unsere Branche, der SAK-Anlagenmechaniker, und die Kfz-Branche bis zu Pflegeberufen, und da war wirklich alles vertreten, super interessant, und das deutsche Team, wirklich so wird es genannt, war dann mit 32 Fachkräften in 28 Disziplinen vor Ort und hat da ihr Können unter Beweis gestellt. Und für uns, für das SAK-Handwerk, trat dann Klaus Vetter an, unter anderem, der dann die begehrte Medal of Excellence für seine Leistungen da bei den Euroskills bekommen hat. Der hat ja schon bei der Get Nord im letzten Jahr sein Können gezeigt und jetzt bei den Euroskills nochmal bewiesen, dass er wirklich zu den besten SAK-Handwerkern Europas zählt. Und an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Und weil du es gesagt hast, wir haben es leider nicht nach Dänemark geschafft, das ist leider so, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es in 2 Jahren, wenn die nächste Europameisterschaft der Berufe dann stattfindet, für uns auch nochmal interessant wird, weil 2027 wird die Jubiläumsausgabe dann erstmals in Deutschland stattfinden und wie es der Zufall so will, bei uns hier um die Ecke in Düsseldorf, und dann können wir die Euroskills, glaube ich, noch mehr in den Fokus setzen und dann mal gespannt sein, wie das deutsche Team dann abschneidet.
Ja, das ist eine schöne Botschaft. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drum herum zu reden. Da werden wir mit Sicherheit vor Ort sein und uns das mal genauer anschauen. Aber auch von meiner Seite natürlich Glückwunsch an alle, aber insbesondere natürlich auch an Klaus Vetter. Und wir hoffen, dass er dem Handwerk treu bleibt und, ich sag mal, jetzt in seinem beruflichen Werdegang natürlich auch die Erfolge weiter feiern kann, die dazugehören. Und da ist immer schön zu sehen, welches Engagement dann tatsächlich da besteht. Wir haben es ja auch schon öfter hier erwähnt. Und man kann nur die Betriebe auch beglückwünschen, in denen dann solche ja, Auszubildenden heranwachsen oder dann auch dahin geführt werden. Auch das darf man nicht vergessen. Also auch herzlichen Glückwunsch an den Betrieb.
Auf jeden Fall. Das kommt ja nicht von ungefähr. Da zählt natürlich Talent dazu, aber der Betrieb und die richtigen Leute und die richtige Berufsschule zählen da auch zu. Und ja, deshalb insgesamt eine sehr, sehr coole Sache. Und an alle, die da waren, das ist einfach eine Riesenleistung. Wenn man bei den Euroskills da ist, dabei ist, sein Können und Beweis stellen kann, das ist immer ein großes Ding.
Ja, dann haben wir noch eigentlich eine positive Zahl. Man muss aber auch ganz klar und offen sagen, da geht es über auch wieder gesamte Handwerk. Also alle Berufe, die praktisch mit Händen unterwegs sind, um es mal ein bisschen so zu formulieren. Aber nichtsdestotrotz, also ein Plus von 6,4% weist hier das Statistische Bundesamt aus. Und der Umsatz ist jetzt, muss man sich vorstellen, da jetzt bei 766 Milliarden Euro gewesen. Das ist ja ein Wirtschaftszweig, das muss man einfach immer wieder deutlich sagen, der wirklich auch zum Wohlstand in Deutschland in Summe dann beiträgt. Und was ich aber hier nochmal sagen muss, und das gilt, glaube ich, auch jetzt für die, ja, wenn die statistischen Zahlen zu den zum letzten Jahr dieses Jahr dann kommen werden, dass halt im Bauhauptgewerbe schon Rückgänge zu verzeichnen sind. Ich behaupte mal auch in diesem Jahr so ganz leichten Rückgang. Man sieht es ja auch in den Beschäftigtenzahlen, die so einem zugetragen werden, dass da auch ein kleiner Rückgang ist. Und kann man nur hoffen, dass also das Handwerk hier seine Stabilität weiter behält in Summe.
Ja, das Handwerk bleibt auf jeden Fall eine der relevantesten Branchen bei uns. Die Summe ist einfach wirklich unglaublich. 766 Milliarden Euro, die da umgesetzt wurden. Man muss dazu sagen, in 2023, deshalb noch so ein bisschen abwarten, wie dann 2024 ist, wie es natürlich dieses Jahr ist. Aber insgesamt riesig, riesig groß. Das war tatsächlich auch so ein bisschen Thema dann bei Bosch, weil da ja auch viel dann DIY gemacht wird, also im Do-it-yourself-Bereich, Bosch ist ja dann auch in vielen Baumärkten vertreten und bieten da die Tools dann für den Heimwerker an. Ganz interessanter Punkt, weil da auch so ein bisschen die allgemeine Meinung ist, wo geht das Ganze hin? Da ist auch so eine gewisse Unsicherheit, weil es gibt gefühlt immer weniger Handwerker, gefühlt immer weniger Leute, die dann einfach selber was tun, selber am Auto rumschrauben oder selber ihr Haus bauen. Aber ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht und ich glaube, die Leute wird es immer geben und man sieht ja an den Zahlen, das Handwerk bleibt wirklich auf einem sehr hohen, sehr, sehr wichtigen Niveau.
Ja, so wie ich es verstanden habe, schaut ja Bosch da jetzt auch genau hin, ne? Ich bin ja noch groß geworden, seht es mir nach, wenn ich nochmal auf das Alte eingehe, aber mit Grün und Blau, also die Grün waren die Baumarktgeräte und Blau waren dann die Profigeräte, wie es hieß. Das hat ja Bosch dann vor ein paar Jahren, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, ja mal dann aufgehört und das gar nicht mehr so getrennt nach Profi und DIY-Sachen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Rückrudern wieder ist, das muss man sehen. Aber ganz wichtig ist ja, dass natürlich auch ein Handwerk, das gutes Geld verdient, auch bereit ist, in gutes Material, also ein gutes Werkzeug in dem Sinne dann, ja, zu investieren. Und von daher muss auch Bosch oder andere, die da tätig sind, natürlich interessiert sein, dass es dem Handwerk gut geht, ne?
Wärme im Winter und schöne, kühle Luft im Sommer. Aber immer warmes Wasser. Effizient und umweltfreundlich. Das ist ja genau das, was jeder braucht. Und genauso arbeitet die Wärmepumpe von unserem heutigen Werbepartner. Und ich bin sehr froh, dass unser heutiger Werbepartner Remco ist. Das mittelständische Unternehmen steht nämlich für Schnelligkeit und Flexibilität bei einer ganz persönlichen Nähe zum Kunden. Und neben den innovativen Wärmepumpen bietet Remco ein ganz breites Produktportfolio über die Klimaanlage, über Heizautomaten bis hin zu Kaltwassererzeugern. Dabei wird besonders auf die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Produkte geachtet. Aber auch die langlebigen Produkte müssen ab und an repariert werden. Der Ersatzteil und Reparaturservice spielt deshalb eine große Rolle bei Remco. Alles weitere zu dem Traditionsunternehmen und seinen Produkten findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, wir haben eigentlich den Podcast ein bisschen falsch aufgebaut, sehe ich gerade so bei unseren Stichpunkten zu den Themen, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben jetzt mit viel eigentlich positiven Sachen losgelegt, aber ich sag mal, wer die Politik ja so ein bisschen verfolgt und dieses Hin und Her jetzt gerade, was das Thema Solar, ich nenne es mal breit, also oder Wind oder diese Dinge angeht, der denkt ja auch schon wieder, was passiert jetzt und was passiert da noch an ja, politischer Unsicherheit. Und ich glaube, das fällt ja auch Verbänden immer mehr auf. Zum Beispiel den VDMA, die ja da auch nochmal darauf hinweisen, die Dr. Laura Dorfer, die wir ja auch hier schon im Podcast zu Gast hatten, die sagt auch ganz klar nochmal, verlässliche Rahmenbedingungen sind einfach Fundament jeder Investition. Das gilt sowohl natürlich im beruflichen, gewerblichen Bereich, aber natürlich auch im privaten Bereich. Und letztendlich ist der private Kunde ja dann doch oftmals derjenige, der es bezahlen soll. Und wenn der jetzt sagt, okay, da ändert sich was und da ändert sich was und dann kommen wir wieder in eine Verharrung rein, auch wenn man bei den Wärmepumpenzahlen sieht, auch der August war ja ganz gut von den Förderanträgen, dass es da weitergeht, aber wir sind immer noch nicht da und jede Irritation würde wieder dieses, ich nenne es mal zarte Pflänzchen der positiven Meldungen wieder vielleicht zurückwerfen oder ganz banal gesagt zertreten, dass man wieder da in die Unsicherheit geht, wie gesagt. Ja, es ist einfach eine Stagnation nach wie vor. Ne? Ich glaube, es gibt ja so Zahlen, die kennst du vielleicht besser, aber ich glaube, wir können einfach nur von einer Stagnation im Moment sprechen.
Ja, das ist richtig und das schließt so ein bisschen den Kreis zur letzten Woche zum Gespräch mit Frederik Leers vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, was wir geführt haben, der ja gesagt hat, 600.000 Wärmeerzeuger erwarten Sie in diesem Jahr. Das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen. Das ist nicht das, was die Branche kann. Das ist nicht das, was sich die Verbände und auch die Politik vorstellen. Und das ist dann eben auch der Punkt, der dann die Klimaoptimierung und den Wandel quasi ja, stoppt und auffällt. Und diese Stagnation, die gerade in der gesamten Haus- und Gebäudetechnik ist, die muss jetzt einfach angegangen werden. Also wir sind nicht mehr unbedingt, das kann man vielleicht leicht positiv sagen, nicht mehr auf einem absoluten ja, Rückwärtstrend, das geht nicht mehr negativ, aber viel passiert auch nicht so. Das Geschäftsklima verharrt auch im zweiten Quartal 25 auf einem sehr niedrigen Niveau, was die gesamte Lage angeht. Natürlich gibt es noch viele installierende Unternehmen, die das Ganze noch positiv sehen, die auch noch gut zu tun haben. Wir haben es gesagt, es wurden wahrscheinlich auch in den letzten Monaten dann neue Geschäftsbereiche so ein bisschen für sich erschlossen. Wir haben darüber geredet mit barrierefreien Bädern, auch wenn es da leider keine Förderung zurzeit auf jeden Fall gibt. Aber da sieht es noch relativ gut aus. Aber generell ist die Haus- und Gebäudetechnik einfach gerade auf einem ja, sehr niedrigen Niveau und verharrt so ein bisschen. Da muss man eben abwarten, genauso wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, wie wir letzte Woche ja gehört haben nochmal, was die Politik jetzt macht, wie entschieden wird, was da passiert. Und dann gibt es wahrscheinlich, wie du sagst, auch die Kunden, die dann wieder investieren, die dann wieder sagen, ich bin bereit dazu und ich möchte meine Heizung angehen, mein Bad angehen und meine Gebäudetechnik angehen. Aber im Moment ist da einfach dieses Abwartende noch präsent.
Du hast ja kurz angesprochen, der Klimaindex, also der wirtschaftliche Klimaindex für die Branche übergreifend. Ja, der ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also die so installierende Unternehmen sind ja beim Geschäftsklima gefühlt schon ganz positiv noch unterwegs. Auch die Industrie meldet hier noch ein Plus, aber im Großhandel, also im Haustechnik-Großhandel, scheint es weiterhin mehr trübe und dunkle Wolken zu geben, denn dort liegt man wirklich gut im Minus mit der gefühlten Lage. Auch die Unterschiede natürlich in den Produktgruppen sind da abzulesen. Aber wir wollen gar nicht so negativ bleiben, denn in Summe fasst man da ja zusammen bei den Initiatoren dieser Prognose oder diese Abfrage, dass man 2026 doch zumindest wieder ein bisschen mehr erwarten kann. Wir haben ja oft darüber gesprochen. Klar, auch wir haben das Ende 2024 praktisch vor einem guten Jahr oder knappen Jahr jetzt gesagt. Aber wir wissen alle, der Sanierungsstau, über den ja seit Jahren gesprochen wird, ist ja nun mal da. Und du hast ja eben, und das sei nur ganz kurz erwähnt, wenn wir 600.000 Wärmepumpen jetzt schon verkaufen würden in diesem Jahr, ich glaube, dann würden wir hier ganz anders sitzen und ganz anders reden. Aber es geht ja um die Gesamtmenge aller Erzeuger. Klar sind da auch ein paar Holzheizungen dabei, nennen es mal mit dem Überbegriff Pellet-Hackschnitzel. Aber es gibt ja immer noch einen Anteil von Gas und das darf nicht vergessen werden. Und Da muss man einfach sehen, wie die Politik, auch Europa, sich jetzt mit der CO2-Bepreisung dann weiter bewegt oder ob es da auch wieder Irritationen gibt. Denn die da vorne stehen, die werden ja fast wöchentlich, ich sag mal, zu einer Vertrauensfrage gezwungen. Und deshalb kann immer nur der Appell sein, nicht auf die Politik warten, Eigeninitiative und, ich sag mal, Überzeugungsarbeit leisten. Da komme ich nochmal gerne auf das 80 Sekunden bei Mitsubishi zurück. Auch dort wurde gesagt, ich glaube, das gilt auch, die beste Werbung ist immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn einer eine Wärmepumpe eingebaut hat oder eine andere Form von energetischer Sanierung am Haus vorgenommen hat, ruhig die Nachbarn einladen und die dann mal überzeugen. Auch wenn man jetzt mal ein Jahr mit einer Wärmepumpe unterwegs war, da gibt es ja auch schöne Videos, die man überall nachschauen kann, die dann berichten, wie es war. Ich habe da jetzt vor kurzem eins gesehen mit einer Weiland-Wärmepumpe, wo also die Jahresarbeitszahl ganz kritisch nochmal hinterfragt wurde. In einem klassischen Vier-Personen-Haushalt. Und da hat man wirklich dann, wir kennen alle die Wintereinflüsse und so, aber die Jahresarbeitszahl war halt 3,6 im Schnitt. Und das fand ich dann wirklich okay, ne? Also, dass man diesen Faktor da erzielen kann. Und dann, und das sei mein letztes Wort für heute, dann haben wir, glaube ich, auch die Zeit schon wieder gut genutzt, ist einfach, das war auch bei der Veranstaltung nochmals gesagt, es geht nur eine eine Akzeptanz zu bekommen, wenn der Strompreis wirklich dahin geht, wo er hingehen müsste und realistischer ist. Du hast ja meinen Urlaub angesprochen, will ich nicht sagen, aber wenn man sieht, was Strom in anderen Ländern kostet, die wenig Solar und Wind machen, obwohl, ich sag mal, da die Sonne ständig scheint, gefühlt, muss man sich wundern, welche Kosten wirklich hier der deutsche Strompreis ist. Wir haben ja auch schon mal zu Skandinavien den Vergleich gezogen. Wenn ich eine Wärmepumpe betreiben kann mit 5 Cent Kilowatt, dann brauche ich noch nicht mal Photovoltaik am Dach oder was auch immer, sondern dann kann ich sagen, das ist auf jeden Fall meine bevorzugte Art, Wärme zu erzeugen oder Warmwasser zu erzeugen, was auch immer. Je nachdem auch Kühlung zu erzeugen. Ne? Und da muss man einfach sagen, dass sich da keiner rantraut oder dass das nicht möglich ist in Deutschland, das ist schon, ja, schade.
Das ist so, das ist sehr schade und
natürlich, Entschuldigung, Cedric, sehr undifferenziert dargestellt, aber es scheint ja möglich zu sein. Klar haben wir nicht das Wasser und was auch immer, um dann Strom zu erzeugen, aber wenn man sieht, welche Überschüsse inzwischen teilweise erzeugt werden können, dann muss man einfach sagen, gibt es da keine Möglichkeiten, das wirklich besser zu steuern? Das fragt man sich ja.
Ja, richtig. Das ist wohl sehr, sehr komplex, klar. Und jeder geht das Ganze irgendwie anders an. Jedes Land hat da eigene Möglichkeiten. Aber wenn man sich das anguckt und vergleicht, und das tun ja die meisten, dann fragt man sich wirklich, ja, wie kann das denn sein? Und woher kommen die Preise? Und warum geht es da so und da so? Was ich noch sagen wollte zu der Jahresarbeitszahl, die du angesprochen hast von Weiland, 3,6 ist jetzt vielleicht nicht das Allerhöchste, was man jetzt ab und zu mal hört, aber 3,6 ist immer noch viel, 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 viel besser als von einer starken Gasheizung, die ja mit maximal 0,98 oder sowas kommt. Also da schlägt die Wärmepumpe eben jede Gas- und Ölheizung, das ist ja überhaupt keine Frage. Nochmal ein bisschen zurückgeblickt, weil jetzt die neue Woche schon ansteht. Wir hoffen, ihr hattet einen guten und schönen Tag des Bades letzte Woche Samstag. Wenn ihr da Impressionen habt, könnt ihr uns die gerne mal zuschicken. Der Tag des Bades ist wahrscheinlich wieder sehr, 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 sehr erfolgreich gewesen. Jetzt nehmen wir noch vor dem Tag des Bades natürlich auf, deshalb können wir da noch nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall freut uns, dass der wieder stattgefunden hat. Und dann euch eine gute Woche und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.
Neue Folgen gibt's immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Nikolaus Klein. Ton und Schnitt Roman Wilke.